Liebe Geschwister, heute Morgen geht es um das vierfache Ackerfeld. Wir finden das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld einmal im Lukasevangelium, Kapitel 8. Ich möchte uns aber aus dem Matthäusevangelium dieses Gleichnis heute Morgen lesen und auch anhand von Matthäus 13 einiges dazu sagen. Matthäus 13, die Verse 3 bis 23. Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichnisse und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es nicht Wurzel hatte, ward es dürre. Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten's. Etliches fiel auf ein gutes Land und trug Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest du zu ihnen durch Gleichnisse? Er antwortete und sprach: Euch ist gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Diesen aber ist nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit sehenden Ohren sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt, und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleins mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. So höret nun ihr dieses Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät ist, in sein Herz, und das ist der, bei welchem an dem Wege gesät ist. Das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden. Aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich alsbald. Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort, und er bringt nicht Frucht. Das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht bringt. Etlicher trägt hundertfältig, etlicher aber sechzigfältig, etlicher dreißigfältig. Eigentlich müssten wir diesen Abschnitt noch einmal lesen. Jesus selbst hat ja das Gleichnis ausgelegt und das würde genügen. Doch wollen wir uns heute Morgen Zeit nehmen, um noch einmal intensiver dieses Gleichnis zu betrachten, Parallelstellen heranzuziehen, damit wir gefestigt werden in dem, was der Herr Jesus uns hier sagt und wo er selbst ja auch dieses Gleichnis auslegt. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? So könnten wir über dieses Gleichnis einen Satz schreiben, die wir uns tief einprägen müssen. Aber lasst uns auch hier bei diesem Gleichnis einmal sehen, in welchem Zusammenhang Jesus dieses sagt. Wir haben schon festgestellt, dass alle Gleichnisse ja in einem gewissen Kontext, in einem gewissen Zusammenhang stehen. Ein Gleichnis, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt hat, ist es immer eine Reaktion oder eine Antwort auf das, was vorher geredet wurde. Und so sehen wir, dass der Herr Jesus zuvor die Heilung eines Besessenen vorgenommen hatte. Und dann waren da wieder die Pharisäer, die hörten davon und dann sprachen sie, er treibt die Teufel nicht anders aus, denn durch Beelzebub, der Teufel Obersten. Das lesen wir Matthäus 12, Vers 24. Und dann heißt es weiter, Jesus kannte aber ihre Gedanken. Und in dem Zusammenhang sagt er dann, wir sind ja auch diese Tage schon einmal auf diese Thematik gekommen, Vers 31, darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Hier sehen wir, dass hier vor allen Dingen die Pharisäer mit ihrer Herzenshärtigkeit und mit ihrem Bewussten sich von Jesus abwenden, ja, dass sie sogar Jesus als einen hinstellten, der vom Teufel ist, gemeint sind. Hier geht es um die Gesinnung der Pharisäer. Dann weiter forderten sie, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, in Vers 38, den Herrn Jesus auf, dass er ihnen ein Zeichen geben soll. Also sie lassen ihn noch nicht so schnell in Ruhe. Sie wollen da einfach weiter, ich denke, nicht nur forschen, wer ist dieser, sondern sie wollen ihn irgendwie bloßstellen, damit nur nicht dieser das Volk an sich ziehe und dass nur nicht durch den Herrn Jesus die Menschen zu Gott geführt würden. Und dann sagt er ihnen, ja, ein Zeichen gibt es. Und das ist das Zeichen des Propheten Jona. Und Jesus deutet hier schon an, dass er nämlich für die Sünden der Menschen sterben werde und dann am dritten Tage auferstehen. Er weist da auf Jona 2 hin, Vers 1 und 2. Denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfischs Bauch, also wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein. Noch einiges sonst wird betrachtet vorweg, bevor Jesus dieses Gleichnis sagt. Und dann, zu allerletzt, kurz vor diesem Gleichnis, stellt Jesus noch klar, wer zu seiner, ich sag's mal so, Familie gehört. Wer eben sein Bruder, seine Schwester und seine Mutter ist. Vers 46 folgende. Da er noch also zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und reckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter. Ja, wer Gottes Wort hört und befolgt. Und an demselben Tage noch, heißt es hier, Kapitel 13, Vers 1, an demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelte sich viel Volk zu ihm, also dass er in das Schiff trat und saß, und alles Volk stand am Ufer. Das Schiff war dann die Kanzel, und von dort konnte das Volk ihn hören und verstehen. Und dann sagt er dieses Gleichnis. Und wie wir gesehen haben, sagt er dann auch einmal ganz speziell zu seinen Jüngern, das hat er ja öfters getan, wenn er in Gleichnissen geredet hat, Vers 18, so höret nun ihr, die ihr mir gehört, ihr, meine Jünger, dieses Gleichnis von dem Sämann. Ich will es euch erklären. Er hatte ihnen zuvor auch erklärt, warum er zu diesem Volk in Gleichnissen redet. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld und seine Deutung. Er redete zu ihnen mancherlei, also zum Volk, mancherlei durch Gleichnisse und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Nun, ich weiß nicht, woher ihr alle kommt, wo ihr eure Wohnung habt, wo ihr groß geworden seid. Die meisten sind schon älter und ich denke, die meisten von uns wissen, dass alle gute Gabe, die wir zu uns nehmen dürfen, zuvor ausgesät wird, um dann wieder Neues hervorzubringen, damit wir unsere Nahrung bekommen. Das Brot kommt eben nicht aus den Regalen von Aldi, Norma und Lidl. Die Milch kommt eben nicht aus den Regalen von den Supermärkten, sondern die Milch kommt woanders her. Das Brot kommt woanders her. Das Brot kommt letztendlich von dem, der die guten Gaben gibt. Das ist der Herr selbst. Er lässt wachsen und gedeihen. Und zuvor muss gesät werden. Er hat auch für den Samen gesorgt. Mal ganz nebenbei, wenn man jetzt genbehandeltes Saatgut verwenden will, das kann man dann, wenn es ausgesät ist, Frucht gebracht hat, wenn dann wieder Samen da ist, nicht mehr verwenden. Dieser Samen geht nicht auf. Was steckt dahinter? Ein Eingriff in Gottes wunderbare Schöpfung. Wir merken, wie der Mensch daran ist, alles kaputt zu machen. Aber das nur nebenbei. Hier geht es ja um etwas anderes. Hier geht es darum, dass wir wissen und sehen, es muss gesät werden. Da ist ein Sämann. Und der Sämann, der sät den guten Samen. Und dann fällt der Samen, das kennen wir auch die, die einen Garten haben, auch manches Mal neben den guten Boden. Und wenn im Großen gesät wird, dann passiert das ja noch viel mehr. Vielleicht so, wenn man im Garten die kleinen Rillen macht und dort den Samen vorsichtig reinlegt, da geht nichts daneben. Und doch kann in dem Boden des Gartens auch manches sein, was wir nicht so gerne sehen. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Das sind Steine, vielleicht war es auch ein Boden, den wir frisch rumgemacht haben. Das sind noch Wurzeln und Dornen und alles Mögliche noch in der Erde. Aber auf jedem großen Acker finden wir in der Regel Steine, Dornen, auch einen Weg, der am Acker vorbeigeht. Und so war es auch damals. Und wenn Jesus in Gleichnissen geredet hat, dann hat er immer das Volk mitgenommen und hat meistens aus der Schöpfung Beispiele gebracht oder aus dem täglichen Leben Beispiele gebracht, die sie Menschen verstehen konnten. Und damals war die Säpraxis ja noch anders als heute. Heute fahren die Landwirte über den großen Acker. Vorne ist eine Maschine dran, die macht den Boden fein, zerkrümelt alles. Dann ist gleich eine Ecke dabei. Hinten ist ein großer Behälter angebracht. Da fällt dann das Saatgut genau in gleichmäßigen Mengen auf den Acker und anschließend wieder eine Ecke und alles ist schon fertig. Ein bisschen später fährt er mit der Spritze drüber, dann wird gespritzt, damit kein Unkraut wächst und. Ja, ob das immer so gut ist, ist eine andere Frage, auch mit dem Spritzen, denn auch das hat uns viele Probleme eingebracht. Nun, damals wurde halt eben noch so gesät, wie zum Teil auch unsere Vorfahren noch gesät haben. Ich habe es bei meinem Vater auch noch gesehen, hatten immer ja so ein bisschen Landwirtschaft nebenbei. Und der ist dann übers Feld gegangen, hat den Samen, Saatkorn mit der Hand ausgestreut. Wunderbar gleichmäßig, habe ich immer gestaunt, wie der das macht. Und naja, alle so und so viele Schritte und dann die Hand entsprechend gepackt. Und je nachdem, welcher Samen das ist, muss der durch die Finger fallen oder wie immer. Und das hat wunderbar funktioniert. Und dann hat man auch manchmal gesehen, dass am Rand noch ein bisschen hingefallen ist, aber nicht so viel, aber etliches doch, oder am Weg. Oder wenn man später nochmal rübergeeckt hat, dass dann auch welches auf den Weg fiel. Und dann konnte ich schon als Junge beobachten, wie nun das Saatgut aufging, auf dem Weg, auf dem Steinigen, wenn es trocken war, wenn es regnerisch war. Habe auch gesehen, wie die Vögel gekommen sind. Und dies konnte ich alles beobachten. Von daher bin ich dankbar, dass ich auf dem Lande groß geworden bin. Und wenn jemand in der Stadt groß geworden ist, ist das nicht schlimm. Man kann sich ja informieren oder mal Urlaub auf dem Lande machen. Auch wenn heute vieles anders ist, man kann doch noch manches beobachten. Und dann können wir auch ein solches Gleichnis gleich besser verstehen. Obwohl die Deutung letztendlich der Herr uns selbst durch den Heiligen Geist, durch sein Wort dann auch gibt. Denn wir verstehen ja sein Wort erst recht, wenn er es uns selbst auslegt. Und dazu ist ja auch der Heilige Geist den Gläubigen gegeben. Den Geist haben wir ja bekommen, seitdem wir gläubig geworden sind, bei der Wiedergeburt. Und dieser Geist führt uns auch in alle Wahrheit. Nun, so war es auch damals, dass etliches eben an den Weg fiel. Und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Dann fiel etliches in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Haben wir vielleicht auch schon mal gesehen. Steiniger Boden. Manchmal sehen wir Böden, da sind mehr Steine als Erde, habe ich auch schon gesehen. Und trotzdem, wenn Menschen dort leben, versuchen sie ihr Bestes und säen. Hat auch Vorteile. Da, wo Hitze gebraucht wird, da sind die Böden sehr warm. Wenn Steine dort sind, wenn die Sonne drauf scheint, dann wird auch die Wärme gehalten. Aber wenn zu viele Steine da sind und es überhaupt nicht bewässert wird, dann ist natürlich so, dass dort auch schlecht etwas gedeihen kann. Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es nicht Wurzel hatte, ward es Dürre. Wir hatten vor einigen Jahren 2, 3 Sommer nacheinander, wo es recht warm war. Und wenn man irgendwo auf dem Hang gelebt hat oder wenn man Wiesen gesehen hat, die auf dem Hang waren, die womöglich auch recht steinig waren, wo nicht viel Mutterboden auf den Steinen waren, da war dann zur Zeit der Trockenheit auch das Gras schnell verdorrt. Und dann haben hier die großen Landwirte in der Umgebung auch gesagt, ja, wenn es jetzt nicht bald regnet, haben wir nichts mehr zum Fressen für unser Vieh. Also, was der Jesus hier sagt, kann man bis heute noch beobachten. Es konnte ja nicht tiefe Wurzel ziehen und deshalb wurde es bald Dürre. Vers 7, etliches fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten's. Auch das kennen wir, die Dornen, wenn die mal anfangen zu wachsen, dann geht das ruckzuck. Und wenn dann da irgendwo Gras drunter ist oder auch anderes, was gesät ist hier, auch Getreidekörner, dann können die schlecht gedeihen und wachsen und werden, wenn die Dornen alles überwuchern, schnell ersticken. Und dann ist es so, dass doch auch etliches auf ein gutes Land fällt. Vers 8. Und was auf ein gutes Land fällt, das trägt dann auch Frucht. Da kommt es zur Frucht. Da können Wurzel gebildet werden und da kann ein rechtes Gedeihen geschehen. Und dann kommt Frucht. Und nur da gibt es letztendlich Frucht, die bleibend ist. Etliches 100-fältig, etliches 60-fältig, etliches 30-fältig. Nun, was wird das für Frucht sein, die der Herr Jesus meint? Er redet ja im Gleichnis. Wenn mir natürlich draußen ein Weizenkorn gesät wird, dann kommt wieder Weizen. Ist ja klar. Wenn Roggen gesät wird, kommt Roggen. Und wenn geistlich gesät wird, darauf will der Jesus ja zu sprechen kommen, was wird denn da gesät? Da wird das Wort Gottes gesät. Ist doch klar. So sind wir auch heute Morgen wieder hier am Säen. Und diese Saat soll aufgehen, wenn wir es hören, dass es auf einen fruchtbaren Boden bei uns fällt. Ich habe am Anfang diesen Satz zitiert, der ja auch immer wieder zu hören ist, wenn man dieses Gleichnis betrachtet. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Kann das Wort Gottes auch heute Morgen in rechter Weise in dein und mein Herz eindringen, auf recht auf einen guten, vorbereiteten Herzensboden fallen? Und da ist wichtig, dass wir alles Störende hinten anstellen, unserem Herrn ausliefern, dass wir vorher beten. Als ich vorhin hier rüber ging, habe ich mich noch über etwas geärgert. Und dann habe ich gedacht, wie willst du da das Wort in rechter Weise auslegen? Oder wenn man auch in den Gottesdienst geht und kommt als Zuhörer und man sich vorher ärgert oder sich noch über irgendwas aufgeregt hat, ja, dann ist es wichtig, dass wir diese Sorgen abgeben und dass wir dann ganz frei sind, um auf Gottes Wort zu hören. Ja, und da sagt der Herr Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Frucht, die geistliche Frucht, die dann aufgeht, die finden wir beschrieben in Galater 5, Vers 22. Galater 5, 22 wird uns dann ganz klar und deutlich gezeigt, um welche Frucht es ja geht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ob heute Morgen, wenn Gottes Wort gesät wird, diese Frucht bei uns aufgeht, zu finden ist? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein Weckruf, ein Warnruf, den wir öfters in der Schrift hören. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Oder in der Offenbarung, da lesen wir Kapitel 2 und 3 immer wieder am Ende der Sendschreiben. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Haben wir ein Ohr, um auf Gottes Wort zu hören? Dann ist es wichtig, dass wir wirklich hinhören. Auch andere Stellen in der Schrift machen es immer wieder deutlich, wie wichtig das Hören auf Gottes Wort ist. So auch in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Sie hatten ja die Predigt gehört, die sogenannte Pfingstpredigt. Und da heißt es weiter, da sie aber das hörten, da ging's ihnen zum anderen Ohr wieder raus. Nein, hier haben sie wirklich ein Ohr zum Hören gehabt. Da ging's ihnen durchs Herz. Und das ist wichtig, dass Gottes Wort, dass der Samen des Wortes Gottes in unser Herz dringt, auf einen vorbereiteten, guten Herzensboden fällt. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen durch Gleichnisse? Habe ich mich auch manches Mal gefragt, als Jugendlicher schon, auch später noch. Aber der Jesus gibt auch selbst die Antwort. Er antwortete und sprach, euch ist gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Diesen aber ist nicht gegeben. Was ist denn das Geheimnis des Himmelreichs? Hört sich ja so geheimnisvoll an. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Der Weg zum Himmel heißt Jesus. Ja, die Botschaft vom Kreuz. Und wenn wir das nicht erfassen, das nicht verstehen, dazu nicht ein Ja haben, persönlich annehmen, dann bleibt es uns ein Geheimnis. Das Geheimnis des Himmelreichs. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Wer ohne Jesus gerecht werden will, hat letztendlich nichts. Wer Jesus hat, hat volle Genüge. Wer Jesus hat, der hat die Fülle. Das weiß schon der Psalmist zu sagen, du schenkest mir voll ein. Ja, es ist so. Und ich habe mir manches Mal Gedanken gemacht. Ist das denn gerecht? Wie kann denn Gott so reden? Wie kann denn Jesus so reden? Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem müssen wir doch auch geben. Nein, hier heißt es, wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Tja, ein sehr ernstes Wort. Und Matthäus 25, Vers 29, da heißt es, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, so ähnlich ausgedrückt. Hat denselben Sinn, dieselbe Bedeutung. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen. Hier haben wir das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern oder Pfunden. Und im selben Kapitel, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, da haben wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen lüftet uns ein Stück auch hier, was damit gemeint ist. Wer da hat, von dem wird auch genommen. Wer da nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Und genauso, wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. In dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen sehen wir 5 Kluge und 5 Törichte. Und da sind dann alle Jungfrauen, die dort, und alle Jungfrauen haben Öl. Aber da heißt es, dass die Klugen dann auch Öl zusätzlich nahmen in ihre Gefäße und samt ihren Lampen. Ja? Und die Törichten, da heißt es, die sprachen dann, als der Bräutigam kam, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Ja, da mag so ein bisschen gewesen sein, so etwas erweckt waren sie oder vielleicht hatten sie auch schon mehr. Auf jeden Fall war da etwas gewesen, denn die Lampen haben ja gebrannt. Aber sie hatten irgendwann doch festgestellt, wenn es so weitergeht, dann verlöschen sie. Und da antworten die Klugen, Matthäus 25,9, nicht also, habe ich auch gedacht, was sind die doch so egoistisch. Sorge nur für sich. Können die denn nicht denen etwas abgeben? So denken wir doch, wenn wir, ich sag mal, human eingestellt sind. Und wir sollen doch auch unserem Nächsten helfen, heißt es eigentlich. Aber hier, dieses Gleichnis, will uns etwas ganz Wichtiges sagen. Da antworteten die Klugen und sprachen nicht also, auf das nicht uns auch gebreche, geht aber hin zu den Krämern, kaufet für euch selbst. Ihr Lieben, das, was wir zum ewigen Leben in der Herrlichkeit brauchen, kann uns kein anderer geben. Wird auch nicht vererbt, sondern können wir nur durch den Glauben an Jesus bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ein jeder persönlich dafür sich einsetzt, dafür sorgt, dass alle, ja, jeder ganz persönlich dann, die zu ihm kommen, zum Glauben kommen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Die, die wirklich genug Öl hatten, die Fülle hatten, die wirklich im Glaubensleben standen, ja, wo der Herr Jesus sagt, wir haben auch die Tage davon gehört, werde ich Glauben finden. Bei denen hat er Glauben gefunden. Und das ist so wichtig, dass wir es mit Paulus halten und dann auch wirklich den Glauben halten und nicht auf der Strecke bleiben. Und zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, darum bleibet fest im Glauben. Und so ist es. Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer da hat, ja, wer da wirklich Jesus hat und bei Jesus bleibt, der darf wissen, ich werde das Ziel erreichen. Wer aber nicht hat, wer Christus nicht hat, ja, man kann sich Christ nennen, man kann recht fromm auch nach außen sein, Aber wer nicht wirklich Jesus hat, der hat letztendlich nichts und geht in die Verlorenheit, in die Verdammnis. Und das war ja die Tragik auch bei den frommen Juden, auch bei den Pharisäern. Sie meinten, sie hätten. Und nach von außen war alles tipptopp. Und die Leute dachten, ja, wenn jemand ins Himmelreich kommt, dann doch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und da muss Jesus sagen, darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht, obwohl sie Ohren haben, obwohl sie auch mit den Augen den Messias gesehen haben, mit den eigenen Augen, hat alles nichts genützt. Und deshalb nützt es uns auch nichts, wenn wir Jesus nur mit unseren Augen wahrgenommen hätten, vielleicht ihn nur mit unseren Ohren hätten reden hören. Und deshalb bin ich auch gegen Jesus-Filme, die Jesus darstellen. Dann hat man irgendwelche Vorstellungen von ihm. Man hört da jemand ganz anderes sprechen. Lasst uns vielmehr, ohne dass wir in irgendeiner Weise abgelenkt werden, auf das einfache, unverfälschte Wort Gottes hören. Und dann geht ja auch das in Erfüllung, was schon der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Mit sehenden Augen werdet ihr sehen, werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel, ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit den Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen helfe. Ja, ihre Augen sind verblendet, ihre Ohren letztendlich verstopft. Hiermit ist das Volk Israel gemeint, als Ganzes. Aber das gilt auch jedem ungläubigen, selbstgerechten heute. Selig aber sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Ja, das sind immer Leute gewesen, zu jeder Zeit, die wirklich Augen und Ohren haben und hatten, um Jesus zu verstehen, um ihn aufzunehmen. Sind Einzelne, immer Einzelne. Und ich weiß nicht, ob das wirklich echte Bekehrungen sind, wenn dann Tausende nach vorne strömen. Jesus meint immer den Einzelnen. Natürlich können sich mehrere auch unter einer Verkündigung angesprochen sehen und dann umkehren, von Neuem geboren werden, ganz gewiss. Aber es sind immer Einzelne, vielleicht auch Einzelne, wenn mehrere nach vorne gehen. Jesus redet ganz persönlich zu dir und zu mir und zu einem jeden Einzelnen. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret und haben es nicht gehört. Und wenn wir in den alttestamentlichen Propheten nachlesen, dann können wir das gut verstehen. Sie lebten ja in der Zeit des Schattens, sage ich einmal, wo eben sie auf den Messias hinlebten. Er war ja noch nicht gekommen, er hatte noch nicht die Herrlichkeit beim Vater verlassen, er hatte noch nicht das Erlösungswerk vollbracht. Und wie viele prophetische Aussagen haben wir im Alten Testament auf Jesus hin und auf sein Erlösungswerk. Auch Petrus drückt es so aus in 1. Petrus 1 in den Versen 10 bis 12. Da sagt Petrus, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christum kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, welchen es offenbart ist. Denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan. Ja? Großartig. Ich erinnere nur an uns allen das wohl bekannteste Kapitel Jesaja 53. Wie großartig und wie klar und deutlich dort auf den Erlöser hin dieses Kapitel auch geschrieben ist und prophetisch das Erlösungswerk Jesu vorausgesagt ist, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist, durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Ja, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, dass er für sie den eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und es darf wirklich verstanden werden, nämlich das Erlösungswerk Jesu Christi. Das Geheimnis des Himmelreichs darf gelüftet werden. Und nun erklärt es der Jesus den Jüngern noch einmal ganz persönlich, dieses Gleichnis. Jesus selbst legt das Gleichnis aus. Er ist der beste Lehrer. Er kann das noch viel besser als irgendein anderer, als ein Prophet vor ihm und auch als wir heute natürlich. Und deshalb dürfen wir auch Jesus selbst zu uns reden lassen durch sein Wort. Jesus legt aus. Die Schrift übrigens legt sich immer selbst aus. Haben wir das schon mal festgestellt? Wenn wir unsere eigenen Gedanken in die Schrift hineinlegen und lesen, dann kommen wir auf Irrwege. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer in der Schrift forschen. Wo finden wir in der Schrift noch einmal diesen Gedanken? In welchem Zusammenhang hinein ist es geschrieben? Und dann, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann geht uns so manches auf, was wir sonst nicht gesehen hätten. Und so geht auch das Geheimnis des Himmelreichs den Menschen auf, die wirklich mit Gottes Wort konfrontiert werden, die Gottes Wort lesen, die Gottes Wort hören. Der Glaube kommt, auch das haben wir in diesen Tagen schon öfters gehört, aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. So höret nun ihr meine Jünger, ihr, die ihr mir gehört, dieses Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät ist, in sein Herz. Und das ist der, bei welchem an dem Wege gesät ist. Nicht versteht, sagte Herr Jesus. Das Nichtverstehen hat seinen Grund nicht darin, dass das Wort nicht verkündigt worden wäre. Ja, es ist ja gesagt worden, es ist ja gesät worden. Aber das Herz ist voll anderer Gedanken. Man hört und hört doch nicht. Es ist das, was auf dem Wege gesät ist. Man könnte auch sagen, die Menschen sind stumpf geworden für Gottes Wort. Wie oft beobachten wir den Stumpfsinn der Menschen, auch von heute. Es ist auch ein sorgloses Hören oder auch ein oberflächliches Hören. Es fällt nicht bis ins Herz hinein, das Wort Gottes. Es bleibt auf dem Wege. Und wir haben ja gehört, als Jesus dieses Gleichnis sagte, dass eben das, was auf den Weg fällt, auch von den Vögeln weggepickt wird. Ihr Lieben, wie oft habe ich schon die Menschen beobachtet, wenn der Gottesdienst zu Ende war. Sie waren noch nicht zum Saal raus, noch nicht zur Tür hinten raus, noch nicht verabschiedet. Dann war man schon wieder bei den Hobbys, bei den Autos, bei den Häusern, bei anderen Erlebnissen. Sicherlich können wir uns auch über dies und jenes auch nach einem Gottesdienst unterhalten, aber sollten wir nicht Gottes Wort in unserem Herzen zunächst einmal weiter bewegen, damit es Wurzel schlagen kann und aufgehen kann, dann auch Frucht bringen kann? Dann sagt Jesus weiter, Vers 20, das aber auf das Steinige gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und alsbald aufnimmt mit Freuden. Ja, wunderbar, jetzt hab ich's. Aber er hat nicht Wurzel in sich. Das sind die Augenblicksmenschen. Sie sind letztendlich nicht bekehrt, nicht durchbekehrt. Sie haben doch keine richtige Nachfolge angetreten. Ja, im Moment finden sie es gut. Ja, wunderbar, wenn ich zu Jesus komme, dann werde ich vielleicht gesund. Und wenn ich zu Jesus komme, kann mir nichts mehr passieren. Und wenn ich zu Jesus komme, ja, dann werde ich auch noch schnell vor entrückt, bevor die letzten Dinge da geschehen, wie auch manche lehren. Oft werden ja solche Geschichten dann in den Evangelisationen erzählt, um die Menschen noch ganz schnell zu Jesus zu bringen. Aber wenn sie nicht wirklich den Herrn Jesus verstanden haben, wenn sie nicht wirklich verstanden haben, dass sie Kandidaten des Todes sind, weil sie sündigen, dann wird es nicht lange dauern. Es geht um echte Bekehrungen, um echte Nachfolge. Das aber auf das Steinige gesät ist, ist, dass wenn jemand das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden, aber er hat nicht Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich alsbald. Nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Was? Und deshalb ist es eigentlich ein Verbrechen, wenn in Evangelisationen gesagt wird, komm zu Jesus. Alles ist gut, dir kann nichts mehr passieren, du wirst ein Leben haben, äußerlich auch, ohne Beschwernisse. Ja, nein, das stimmt nicht. Der Jesus sagt an einer anderen Stelle, überschlage die Kosten. Und wenn man sich dann erkannt hat als verloren, als Sünder, wir haben das gestern Abend gehört, dann können wir mit einem reuigen Herzen zu Jesus kommen, zu Gott kommen, über Jesus. Gott sei mir Sünder gnädig. Und ein solches Gebet und ein solches Herz sieht der Herr und er gibt Gnade. Der Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, in Matthäus 5, in den Versen 10 bis 12, glückselig sind die, die um meinetwillen, um Gerechtigkeit willen, um meinetwillen Verfolgung leiden. Glückselig seid ihr, freut euch. Also hat es den echten Gotteskindern, auch den Propheten vorher schon ergangen. Und das ist es ja, wenn wir von dem Fürsten der Welt zu dem wahren Lebensfürsten übergetreten sind, zu Jesus gekommen sind, dann werden wir in der vom Fürsten dieser Welt besetzten Welt eben keinen leichten Spaziergang haben. Stein und dornig ist der Pfad, der zur Vollendung geht und führt. Aber der Jesus ist da. Er nimmt uns an der Hand. Aber wir dürfen uns keine falschen Vorstellungen machen. Dann leiden wir ganz schnell Schiffbruch. Und wenn wir meinen, wir kämen nicht in Trübsale, die Drangsal, Verfolgung. Und wenn sie dann doch kommt, dann kann man irre werden. Und deshalb wollen wir die Menschen vorbereiten, auch unserer Tage, die Menschen unserer Tage, auch für zukünftige Zeiten. Rechnet damit, dass der Teufel alles dran setzt, um die Gläubigen zu zerstören, um sie von Jesus abzuwenden. Und da geht es einmal über Verführung oder über Verfolgung. Wollen wir nüchtern sein? Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt nicht Frucht. Das kennen wir auch, so manches unter die Dornen fällt. Wir haben das ja eben schon, als der Jesus das Gleichnis einfach so sagte, gesehen. Dornen sind auch immer wieder im Leben da, auch im übertragenen Sinne. Es sind die Sorgen. Wie viel Sorgen haben auch wir manches Mal? Wie viel Sorgen schleppen wir mit uns herum? Und dann kommt auch die Sorge um die Zukunft. Wie wird die Zukunft für mich persönlich aussehen? Und dann kommt der Betrug des Reichtums, der ja auch hier erwähnt wird. Aber der Betrug des Reichtums erstickt das Wort. Halten wir fest an Jesus und nicht an Vergänglichem. Da sind Motten, da ist Rost, da ist alles Mögliche, was uns den Blick zum Himmel verdunkeln möchte. Und wir sehen es an anderen Gleichnissen, die der Jesus erzählt oder auch in der Bergpredigt, wie wichtig es ist, sich von all dem Irdischen zu lösen, um dann auch beim Herrn zu bleiben und sich nicht irgendwo, Unsicherheiten abzuschließen. Denn viele Versicherungen sind unsicher, auch darüber haben wir schon gehört. Der Betrug des Reichtums. Auch von dem reichen Jüngling haben wir in diesen Tagen schon gehört. Und dann gibt es auch die Sorge, wie komme ich denn durch, auch durch die Endzeit? Wie bringt der Herr mich denn ans Ziel? Wie soll das denn alles geschehen? Da kann doch kein Mensch zurechtkommen. Und wenn es so weit kommen sollte, dass ich nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wie komme ich denn da durch? Auch hier weiß der Herr durchzubringen. Wir können uns nicht absichern mit Geld und Aktien und mit allem Möglichen, sondern nur, wenn wir in Christus geborgen sind, dann werden wir das Ziel erreichen. Und so sagt der Herr Jesus im Matthäusevangelium im 24. Kapitel, ab Vers 37, es wird sein, wie zu den Zeiten Noahs. Auch an anderen Stellen hat er das immer wieder deutlich gemacht. Ja. Sie aßen, sie tranken, sie freiten. Oftmals sind auch das nur die Sorgen der Menschen. Wie kann ich meinen Lebensstandard halten? Haben wir auch schon solche Gedanken gehabt? Und sie achteten nicht auf die Zeichen der Zeit. Ich sage es jetzt einmal in meinen Worten. Sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam. Oder Lukas 17, da lesen wir von Lots Weib. Sie klebte am Irdischen, an dem, was sie sich erworben hatten. Sie schaute zurück und wurde zur Salzsäule. Aber zum Glück gibt es auch Samen, das in vorbereitetes Land fällt, in ein gutes Land, Vers 23. Das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht bringt. Was haben wir denn zu verstehen? Was hat ein Ungläubiger zu verstehen, wenn Gottes Wort verkündigt wird? Was muss er hören? Er muss hören, du bist jemand, der in die Hölle geht, der schnurstracks in die Verdammnis geht. Du bist ein Todeskandidat. Aber es gibt einen Weg in die himmlische Herrlichkeit. Du kannst gerettet werden. Das muss er verstehen. Und dann muss er es nur annehmen. Und das kann er nur, wenn es ihm auch zuvor gesagt ist. Das aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört, wirklich hört, und dann auch versteht, sich selbst erkennt, Christus dann erkennt, ihn ergreift. Die Erwählung in Christus, die Gott vor Grundlegung der Welt schon festgelegt hat, durch den Glauben annehmen, der Erwählung Jesu Christi, der das Erlösungswerk vollbringen sollte, sich durch den Glauben wirklich teilhaftig machen und dann bei Jesus bleiben, ganz einfach. Und dann wird man auch Frucht bringen. Dann versteht man, wie man gerettet wird, kommt zu Jesus, wird von Neuem geboren und bringt Frucht. Etlicher trägt hundertfältig, etliche aber 60-fältig, etliche aber 30-fältig. Und hier wollen wir nicht gucken, ah, der bringt viel Frucht, der wenig, der liebt viel, der liebt wenig, der ist wirklich gläubig, der ist weniger gläubig. Ja, die Frucht haben wir gesehen, Galater 5, 22. Sicherlich ist es auch Frucht, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Und manche Missionsgesellschaften, bevor die Leute einstellen, dann fragen sie, wenn dann Missionare kommen, sich dort bewerben, Prediger, wie viele Menschen hast du denn schon zu Jesus geführt? Und ich denke, das ist menschlich und fleischlich gedacht. Es geht darum, dass wir den Samen, das Wort Gottes, ausstreuen. Und dann wollen wir alles dem Herrn überlassen. Und mancher Samen ist schon ausgestreut worden. Und er ist aufgegangen, als der, der es ausgestreut hat, schon längst beim Herrn war oder an einer anderen Arbeitsstelle. Auch das hat mir einmal ein Verkündiger bezeugt. Er sagte, ich bin in eine Gemeinde berufen worden und war dann da und da kam einer nach dem anderen zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs, auch innerlich, wurde gekräftigt, gestärkt. Und er sagte mir, das war die Frucht der Verkündigung meines Vorgängers gewesen. Schön, wenn das so einer sagen kann. Also deshalb lasst uns nicht selbst danach Ausschau halten und dann zählen, wie viel Frucht ich gebracht habe, sondern lasst uns die Frucht dem Herrn anbefehlen. Herr, mach du etwas aus meinem Leben, dass da Frucht entsteht. Und ich möchte uns noch einmal Galater 5, 22 vor Augen führen. Das ist meines Erachtens nach die eigentliche Frucht, die Frucht, die der Herr auch wirkt, wenn wir festbleiben an ihm, wie Reben am Weinstock. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und das sagte Herr Jesus ja selbst, wer in mir bleibt, wer fest mit mir verbunden bleibt, am Weinstock Jesu Christ, der wird Frucht bringen. Und so sagte Herr Jesus seinen Jüngern nicht, ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder, ob wir es wahrnehmen oder nicht, der mit dem Herrn Jesus fest verbunden ist, wird Frucht bringen. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn wir es selbst nicht gewahr werden. Und dann kennen wir die, die zum Herrn gekommen sind. Herr, wo haben wir denn? Haben es nicht selbst registriert. Und der Herr Jesus sagt, ja, ihr habt. Kommet her zu mir. Ja, ich kenne euch. Und die anderen, tja, die meinten, sie hätten viel gewirkt. Denen musste Herr Jesus sagen, geht von mir, ich kenne euch nicht. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir nicht bei Jesus bleiben, dann werden wir weggeworfen, abgeschnitten, wie eine Rebe, sagt der Jesus auch in Johannes 15. Und diese Reben werden dann verdorren. Und was geschieht mit ihnen? Sie werden ins Feuer geworfen. Und so ist es mit dem, der nicht zu Jesus kommt, auch mit dem, der nicht bei Jesus bleibt. Er wird brennen in Ewigkeit. Das sagt Gottes Wort. So ernst ist Gottes Wort. Und noch einmal diese Aussage, wie ich sie zu Anfang gemacht habe. Vierfach ist das Ackerfeld. Da ist der Weg, da ist das Steinige, da sind die Dornen, aber da ist auch gutes Land. Mensch, wie ist dein, wie ist mein Herz bestellt? Sind wir aufnahmebereit? Können Wurzel geschlagen werden? Haben wir ein Fundament? Sind wir gegründet auf Jesus Christus? Und dann wird auch Frucht da sein. Und das möge der Herr schenken. Dir und mir.